Entdecke deine Berufung, deinen Charakter als Gabe. So ist unser heutiges Thema. Wir sind also auf der zweiten Etappe unseres Weges hinterher, unsere Berufung zu entdecken. Und da ist es ganz gut, immer mal wieder auch Begriffe zu klären. Berufung, was ist denn das eigentlich? Im Wörterbuch finden wir unter Berufung im Wesentlichen drei Bedeutungen zu diesem Stichwort. Berufung im juristischen Sinne, im Sinne von Rechtsmittel einlegen gegen ein Urteil. Ein Urteil ist zu lasch oder zu hart und ich lege Berufung ein. Dann, und das kommt unserem Thema heute schon ein bisschen näher, Berufung im Sinne von, da wird jemand berufen auf einen Lehrstuhl, auf eine Professur. Das kann man sich nicht selber aussuchen, hallo, ich möchte mal Professor werden, sondern da wird man berufen. Und dann schließlich das dritte, für uns interessante, Berufung in religiöser Hinsicht, den inneren Beruf zu einer bestimmten Lebensaufgabe verspüren. Den inneren Ruf zu einer bestimmten Lebensaufgabe verspüren, steht da im Lexikon. Und damit beschäftigen wir uns in diesen Wochen, in den Predigten, wenn es gut geht, in den Kleingruppen. Die Frage, verspürst du einen inneren Ruf zu einer bestimmten Lebensaufgabe? Hast du den Eindruck, Gott will was von mir? Er will was mit mir anfangen. Der will durch mich was bewegen. Darüber denken wir nach. Ganz grob und schematisch unterscheiden sich die beiden großen Kirchen in ihrem Verständnis von Berufung. Die katholische Kirche betont das Stichwort Berufung gerade im Hinblick auf das geistliche Amt, Berufung zum Priesteramt. Zum geistlichen Dienst, da benötigt man eine Berufung. In diesem Sinne wird der Begriff oft verstanden. Und Luther, der hat hier widersprochen. Er lehnt die Unterscheidung zwischen berufenen Geistlichen einerseits und denen, die halt irgendwie ihren Job machen, andererseits ab. Und er prägt den Begriff Beruf. Und in Beruf, da kommt das Stichwort Ruf vor. Und er sagt, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, ob reich oder arm, jeder Mensch kann davon ausgehen, einen Ruf zu haben für eine bestimmte Aufgabe. Er sagt, wenn du eine Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt, weil ich sein Wort und Befehl für mich habe. Luther hält es für ein Vorrecht aller Gläubigen, unter einem Auftrag Gottes zu stehen, wenn sie ihrem Alltag nachgehen. Darunter brauchen es die Christen nicht zu machen. Einfach nur Pflicht erfüllen, irgendein blöder Chef will das halt, ja, ist noch so nutzlos, weiß ich auch nicht genau. Nein, wir haben einen Beruf. Wir dürfen auf eine Berufung reagieren, wenn wir einen Beruf ergreifen. Das muss nicht notwendig Vollzeitarbeit sein. Eine Berufung hat erstmal nichts mit Bezahlung zu tun, aber sie gilt eben nicht nur für Prediger. Alle Menschen sind zu einer Aufgabe berufen. Das ist Luthers Überzeugung und ich folge ihm hier gerne. Nun war ja Berufswahl zu Luthers Zeiten vergleichsweise einfach. Papa hat gesagt, das machst du und so hat man es gemacht. Das war bei der Partnerwahl übrigens genauso und das war also einfach. Heute ist es ein bisschen anders und deshalb umso mehr die Frage, wie können wir eine Berufung erleben? Wie kommt es zu einer Berufung? Und ich denke, dass diese Frage nicht nur ein für alle Mal zu klären ist. So im Alter zwischen 16 und 22, ja, da muss man darüber nachdenken, aber irgendwann ist man dann auch mal fertig mit dem Thema. Vielmehr, diese Frage dürfte sich immer wieder melden, in bestimmten Lebensphasen. Und ich bin davon überzeugt, dass man auch nicht nur eine Berufung hat, sondern man kann auch mehrere Berufungen gleichzeitig haben. Paulus spricht etwa von dem Stand der Beziehung, verheiratet oder ledig, als einer Berufung. Er möchte, dass wir die Ehe oder Ehelosigkeit als Berufung ansehen und nicht nur sagen, na, der Typ ist mir halt über den Weg gelaufen, da konnte ich auch nichts machen. Ja, oder kam eben keine, die gepasst hat, ja, so ist gekommen. Nein, Paulus sagt, das ist eine Berufung, die sollst du darin erkennen, in dem Stand deiner Beziehung. Ich sehe mich berufen als Ehemann und sogar auch noch als Vater. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es mit den Kindern ein bisschen weniger intensiv ist, also ist immer noch sehr intensiv und sehr schön, aber sie brauchen mich ein bisschen weniger und ich habe gemerkt, da sind Freiräume geworden für eine andere Berufung. Dann habe ich neu nachgefragt und neu hingehört. Wie macht man das? Wie fragt man nach Berufung? Wartet man ab über der aufgeschlagenen Bibel? Sehr gute Idee. Und gleichzeitig, und das widerspricht sich nicht, man kann kluge Fragen stellen. Und das versuchen wir in dieser Predigtreihe. Wir versuchen, kluge Fragen zu stellen, die helfen, der eigenen Berufung auf die Spur zu kommen. In der letzten Predigt zum Thema von Sören Brünninghaus, meine Geschichte als Teil meiner Berufung. Auf der Gemeindefreizeit haben wir das kräftig vertieft. Meine Geschichte, meine Erziehung, meine Erfahrungen, gute wie schlechte, haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Und die haben zu tun mit meiner Berufung. In der Bibel ist das immer so. Bei uns wahrscheinlich auch. Und heute mein Charakter. Dass ich bin, wie ich bin. Unverwechselbar. Ich bin ich. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Deshalb bin ich anders berufen als du. Und du bist anders berufen als ich. Nicht schlechter bei dir oder bei mir, nicht besser, aber einzigartig. Und das ist die atemberaubende These dieser Predigtreihe. Jeder von uns ist berufen. Ihr da alle sitzt auf euren Stühlen. Lauter Berufene sich. Ist eigentlich ein schönes Bild. Lauter Berufene. Zu was sind wir denn eigentlich berufen? Ja, lasst uns mal ein bisschen gucken. Lasst uns da miteinander auf einen Weg gehen. Das geht nicht mal eben so schnell hingemacht. Eins noch vorweg, es gibt eine große Berufung und es gibt die kleinen Berufungen. Die große Berufung haben die meisten von uns erlebt. Gott hat euch gerufen, deshalb seid ihr hier. Er hat euch angesprochen, er hat zu euch geredet und ihr hattet den Eindruck, ich will auf ihn hören. Ich kann seiner Stimme nicht ausweichen, ich will der folgen, ich will ihm vertrauen, ich will mit dem auf dem Weg sein. Das ist die große Berufung eures Lebens. Die ändert sich auch nicht. Die wird bestimmt mal bedeutsamer sein, dann ist sie mal von Zweifeln umnebelt, die wird mal auf die Probe gestellt, aber sie trägt uns durch Leben. Komme, was wolle. Der Apostel Paulus legt darauf unglaublich großen Wert. Gott hat dich erwählt und berufen. Er hat dir den Glauben geschenkt. Du hast gar nicht so viel dazu beigetragen. Du hast bloß Ja gesagt. Aber der entscheidende Impuls ging von ihm aus. Und deshalb kannst du ganz gelassen sein. Die große Berufung Gottes trägt durch. Und dann gibt es die vielen kleinen Berufungen. Die haben zu tun mit unseren vielen Entscheidungen des Alltags, mit den Menschen um uns herum, mit den Herausforderungen. Wo ist da unser Platz? Wo können wir eine Rolle ausfüllen, die zu uns passt? In der Gott uns gebrauchen kann, in der wir nützlich sind und glücklich und erfüllt, weil wir merken, wir werden gebraucht. Wir sind genau am richtigen Platz. Wir steigen jetzt in unserem Predigttext heute ein, genau an der Stelle, wo die große Berufung des Paulus geklärt ist. Jesus hatte ihn buchstäblich gerufen und gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du sollst und musst den Christusglauben nicht länger bekämpfen, du kannst dich darin fallen lassen. Lieber Paulus, ich will auch dein Herr sein. Hör auf, meine Leute zu verfolgen. Setz dich ein für die gute Sache. Und nun unser heutiger Text. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers 19 nach der Basisbibel. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er verlor keine Zeit und verkündigte in den Synagogen, Jesus ist der Sohn Gottes. Alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten, das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Denn er wies nach, dass Jesus der Christus ist. Das ging längere Zeit so. Da reifte bei den Juden der Entschluss, Saulus zu töten. Der erfuhr dann von ihnen, von dem Plan und mit Hilfe anderer wurde er gerettet, konnte fliehen aus Damaskus und Vers 26, danach kehrte Saulus nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen, aber die hatten Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn zu dem Aposteln. Er erstattete ihnen Bericht, erzählte, was er da erlebt hat mit Saulus und das ist schon glaubwürdig. Und dann heißt es, Vers 28, von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Zusammen mit ihnen trat er nun auch hier, unerschrocken im Namen des Herrn auf. Aber vor allem führte er Streitgespräche mit den Griechen, die wollten ihn umbringen. Und wenn man jetzt nur mal diese wenigen Verse über den Apostel Paulus liest, dann bekommt man den Eindruck, das ist schon ein spezieller Typ. Es ist uns nicht von vielen jüdischen Gelehrten bekannt, dass sie die ersten Christen verfolgt haben, ehrlich gesagt von keinem. Hat Paulus den, wurde der irgendwie gezwungen, genötigt, du musst da mal was unternehmen? Der fand das offenbar wichtig. Im Namen Gottes konnte er das nicht aushalten, dass da jetzt so eine jüdische Sondersekte, die Jesus verehrt als den Christus, dass da keiner was unternimmt. Da muss man doch was unternehmen. Die Klarheit des Glaubens steht auf dem Spiel. Es geht ihm um die Ehre Gottes. Und dabei ist ihm kein Preis zu hoch, kein Weg zu weit. Er scheut den Konflikt nicht. Er steht unbedingt ein für seine Überzeugung. Und es scheint, durch seine Bekehrung hat sich daran nichts geändert. Das Thema ist ein anderes geworden, vorher gegen den Christusglauben, nachher dafür. Aber sein Charakter, seine Persönlichkeit, die scheint stabil. Vor Damaskus und auch nach Damaskus. Als Christ, nach seiner Jesuserscheinung, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Angriffigkeit, er stürzte die Juden in völlige Verwirrung. Er wies nach, dass Jesus der Christus ist, sodass sie denken, den müssen wir umbringen. Der ist gefährlich. Ein paar Verse später ist von den Griechen das Gleiche gesagt. Wie kann man sich in so kurzer Zeit so viele Feinde machen? Liegt das wirklich nur am Evangelium? Jetzt haben wir hier noch einen Namen im Text. Er wird später zu einem engen Freund und Mitarbeiter von Paulus, Barnabas. Barnabas ist ein Spitzname, den hat er bekommen von anderen. Wir erfahren das in Kapitel 4, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Im Papier stehen die Bibelstellen dann alle drin. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Eigentlich heißt er Josef, aber die haben gesagt, nee, den muss man Barnabas nennen. Das ist so ein richtiger Sohn des Trostes. Und in Kapitel 4 ist uns aufgeführt, der war vermögend, der Barnabas, und er hat seinen ganzen Landbesitz verkauft und hat ihn zu Geld gemacht und hat das der Gemeinde gegeben. Und hat gesagt, in der Gemeinde Jesu, da soll keiner hungern. Da soll es allen gut gehen. Dafür gebe ich meinen Besitz her, damit keiner hungern muss in der Gemeinde. Dafür gebe ich alles auf. Und jetzt hier in unserem Text, er sieht seine Aufgabe darin, zu vermitteln. Die Christen in Jerusalem haben Angst vor Paulus, kein Wunder bei der Vorgeschichte. Aber Barnabas nimmt den Paulus unter seine Fittiche. Der kann das nicht ertragen, dass man dem jetzt Unrecht tut. Er hat sich doch gewandelt, das müssen die doch verstehen. Und Barnabas genießt offenbar Vertrauen und erklärt denen die Geschichte von Jesus. Ach, und dann sagen die, ach so, wenn Barnabas das so sieht, dann heißt es hier, und danach konnte Paulus bei denen aus- und eingehen. Barnabas hatte seine Aufgabe wahrgenommen. Wer jetzt mal in einer Konkordanz nach Barnabas blättert, oder wer das, man kann das ja im Internet so wunderbar machen, bibleserver.com zum Beispiel, ja, kannst du mal eingeben, Barnabas, und dann kannst du dir so ein bisschen ein Bild machen, was das so für einer ist, der merkt, dass diese Eigenschaften nicht nur an dieser Stelle im Text aufscheinen, sondern auch an anderen Stellen. Paulus und Barnabas bilden dann eine Art Dreamteam. Die werden von der ersten Gemeinde beauftragt als Missionare. Die sollen helfen, das Evangelium zu verbreiten. Die passen offenbar gut zusammen. Sie ergänzen sich großartig. Paulus eher als der Wortführer, der Schnellere, der Lautere, der Kompromisslose. Barnabas scheint eher so die feine Klinge zu bevorzugen, ein bisschen seelsorgerlich unterwegs, feinfühliger. Wir wollen jetzt hier kein Psychogramm der beiden machen, aber doch wahrnehmen, Lukas vermittelt uns und er legt offenbar Wert darauf, die beiden waren nicht einfach nur gleich. Paulus und Barnabas ticken verschieden, so wie wir auch. Menschen unterscheiden sich. Ein späterer Text macht das nochmal deutlich. Paulus und Barnabas haben nämlich einen Konflikt, nachzulesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 15 am Ende. Paulus sagt, Leute, lasst uns wieder missionieren gehen. Man achte darauf, Paulus sagt das und nicht Barnabas. Und dabei will Paulus jetzt einen Mitarbeiter nicht ein zweites Mal mitnehmen. Johannes Markus, der hat uns schon mal im Stich gelassen und Paulus sagt, so einen kann ich nicht brauchen. Ich will nur mit Leuten reisen, auf die ich mich unbedingt verlassen kann. Barnabas scheint anderer Meinung. Markus ist auch berufen, der gehört mit ins Team. Der hat unbedingt eine zweite Chance verdient. Leider können die beiden den Konflikt nicht lösen und es kommt zum Bruch zwischen Paulus und Barnabas. Wir wissen nicht genau, ob die sich später nochmal versöhnt haben oder ob dieses Dreamteam für immer aufgelöst ist. Wissen wir nicht. Jedenfalls reist Barnabas daraufhin mit Markus los und Saulus sucht sich einen gewissen Silas aus. Und so gehen die beiden getrennte Wege für die eine gute Sache. Sie werden gesegnet und wer weiß, vielleicht wurden dadurch auch noch mehr Gemeinden gegründet, dadurch, dass sie jetzt in zwei Teams ausgingen. Jetzt mal so die Frage, wer von beiden hat denn eigentlich richtig gehandelt? Wissen wir natürlich nicht. Wir haben zu wenig Kenntnisse von der Situation. Aber wer von beiden war eigentlich der bessere Apostel? Wer hat den Glauben angemessener bezeugt? Wen von den beiden konnte Jesus besser gebrauchen? Alles rhetorische Fragen, alle völlig überflüssig, müßig, gibt es keine Antwort drauf. Und die Moral von der Geschichte kann nur lauten, Gott hat beide gebraucht. Den Paulus als Paulus und den Barnabas als Barnabas. Und das ist einer der Texte in der Bibel, wo es mit Händen zu greifen ist, es hat schon seinen Sinn, dass wir verschieden sind. Oh, so einen Barnabas hätten wir gerne in der Gemeinde, oder? Also ich hätte tausend Ideen, was man mit so einem Barnabas anfangen könnte. Und wenn der predigen würde, ich sag euch, ihr würdet euch so verstanden fühlen, das Herz wird gestreichelt, man kommt an. Hingegen, wenn der Paulus spricht, oh, das ist auch schon manchmal kantig und dann gehst du grummeln nach Hause. Wie gesagt, dünnes Eis, muss aufpassen, dass man da jetzt nicht zu viel hineinlegt. Aber die beiden unterscheiden sich, das ist mit Händen zu greifen. Die Texte veranschaulichen uns einen Gedanken. Wir sind nicht einfach alle gleich. Die ersten Christen waren es nicht und wir sind es auch nicht. Und es ist gut so, dass es so ist. Unser Charakter ist ein Geschenk, das uns unverwechselbar macht. Und jetzt müsste man eigentlich die Begriffe klären, Charakter, Persönlichkeitsstruktur, Temperamente, aber das lassen wir mal einfach, weil es mir um das ganz Praktische geht. Und diesen ganz praktischen Nutzen, darüber hat man nämlich immer schon nachgedacht, auch zur Zeit des Paulus. Der griechische Arzt Hippokrates um 400 vor Christus hatte bereits die Lehre entwickelt von den vier Temperamenten oder den vier Säften. Die wurde dann später in der Zeit nach Christus und dann im 18. und 19. Jahrhundert sehr verfeinert, ein bisschen weniger Säfte, aber ein bisschen mehr Temperament. Es geht um die Frage, warum brausen manche Menschen so schnell auf? Habt ihr schon mal festgestellt, dass es unterschiedlich verteilt ist? Wo liegst du da eher? Warum bekommen andere nie den Hintern hoch? Warum sind einige so sprunghaft und andere irgendwie ständig traurig? Und die Wissenschaftler um Hippokrates und seine Nachfolger sagten, das ist doch klar, das liegt an unseren Körpersäften. Eigentlich sollte in uns eine gute Mischung sein aus Galle, Blut und Schleim, aber bei einigen gibt es halt ein bisschen mehr gelbe Galle und deshalb sind die cholerisch. Bei anderen ist offensichtlich mehr Schleim im Blut, dann wirst du phlegmatisch. Einige sind ständig fröhlich und da ist eben ein bisschen viel Blut im Spiel und wenig Galle. Kann schön sein, aber manchmal auch problematisch. Und viel schwarze Galle, das macht einen Menschen klar zum Melancholiker. Wirst du traurig. Das Ganze wird dann noch den Jahreszeiten zugeordnet. Der Melancholiker gehört in den Herbst, der Heitere in den Frühling. Und dann noch die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft werden damit verbunden. Und dann hat eben der Phlegmatiker wenig Feuer. Der Choleriker hat sehr viel Feuer. Und das gibt dann ein ganz schönes Schema. Ich wollte euch das mitbringen, aber meine Frau hat gesagt, das ist zu lehrhaft. Lasst das weg. Ich höre auf meine Frau, sie hat einen anderen Charakter. Wir ergänzen uns an dieser Stelle sehr gut. Also, das reicht. Das nur mal so nebenbei. Die Vorstellung von den vier Temperamenten ist wissenschaftlich längst überholt und trotzdem kann man immer noch ein bisschen was damit anfangen. Ja? Und manchmal trifft man Menschen und denkt, oh, es muss doch Körpersäfte in uns geben. Ja? So was gibt's. Nun hat man in der Wissenschaft in den letzten 100 Jahren immer wieder viele Tests gemacht, um herauszufinden, was macht ein Charakter denn nun wirklich aus? Und nach jetzt gängiger Lehrmeinung sind dabei fünf Eigenschaften entscheidend. Einige sagen, es sind bloß vier, andere sagen, es sind sechs. Aber die fünf, das sind jetzt so die Big Five, hat man gesagt. Diese Eigenschaften, ich habe die ein bisschen vereinfacht und dann sehen wir sie hier mal vor uns. Aufgeschlossenheit oder ebenso Offenheit für neue Erfahrungen, ist unterschiedlich verteilt. Zuverlässigkeit oder Gewissenhaftigkeit. Dann Geselligkeit, wie beziehungsorientiert ein Mensch ist, ist unterschiedlich verteilt. Wie umgänglich ist jemand, wie rücksichtsvoll. Und schließlich die emotionale Stabilität oder Labilität eines Menschen ist auch unterschiedlich. Im Blick auf diese Kriterien sind wir alle nicht gleich, wie wir hier sitzen. Das sind Merkmale, die maßgeblich eine Persönlichkeit bestimmen. Wir sagen jetzt einfach Charakter. Wir sind nicht alle gleich aufgeschlossen für Neues, sondern wir haben da unterschiedlich Lust drauf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Viele von uns empfinden überhaupt gar nichts Schönes dabei, wie Paulus einfach aufzubrechen in andere Länder, um da zu gucken, wie kann man denen Jesus erklären. Das würden die nicht schön finden. Und andere finden das großartig. Gewissenhaftigkeit. Einige von uns sind sehr genau von Haus aus. Da müssen die gar nicht viel tun. Andere lassen eher so fünfe gerade sein. Ja? Und im Haushalt macht einem das mitunter Probleme. Geselligkeit, der dritte Faktor, total unterschiedlich verteilt. Ja, einige sagen, oh, gleich kann ich das dann in meiner kleinen Gruppe mit anderen diskutieren. Da können wir uns darüber austauschen, was bist du für ein Typ, was bin ich für ein Typ. Oh, das wird super, das macht Spaß. Und andere sagen, ich nehme allenfalls den Zettel vom Infotisch und lese den zu Hause mal durch. Aber mit anderen über meine Eigenarten zu reden, habe ich gar keine Lust zu. Ist unterschiedlich verteilt. Ist vielleicht uns allen völlig geläufig, aber ich spreche es nochmal so aus. Rücksichtnahme. Wie sehr haben wir von Haus aus den anderen im Blick? Im Text hat man den Eindruck, für Barnabas ist das ein Heimspiel. Da ist er stark. Das macht er von sich aus einfach, weil es ihm wichtig ist. Die Bedürfnisse anderer sehen, sich selbst hinten anstellen. Paulus dagegen würde, zumindest nach unserem Text da, ein, zwei Punkte weniger bekommen. Und schließlich Stabilität, Labilität. Wie störanfällig sind wir? Wie stark wechselt unsere Stimmung? Können Selbstzweifel uns manchmal lähmen? Ich sage euch, das ist sehr unterschiedlich verteilt. Einige hier können vor Selbstbewusstsein kaum laufen. Für andere ist das ein lebenslanges Thema. Wie finde ich heraus, was ich will? Wie kann ich meine Meinung im Gespräch offenbaren? Wie kann ich weniger an mir selbst zweifeln, dass mich das immer so hin und her schüttelt? Diese Charakterzüge, die Big Five, liefern Anregungen, um sich selbst besser zu verstehen und auch den Nächsten. Zum Schluss dazu eine Frage. Wie ist das eigentlich mit der Sünde? Und wie ist das mit Vergebung und Neuanfang? Können Charaktereigenschaften, Persönlichkeiten sich verändern? Was heißt das jetzt im Blick auf unseren Charakter, wenn Christus mehr und mehr Gestalt gewinnt? Wir haben da bestimmte Eigenschaften, Merkmale eines Charakters. Und wenn jetzt jemand sagt, oh ja, richtig, ich erkenne mich wieder. Ja, mit der Rücksichtnahme, da habe ich es nicht so. Bin wohl eher der Paulus-Typ, ja. Oder jemand sagt, ich bin offenbar eher der Labile. Ja, richtig. Gut, dass es die Gemeinde gibt. Da sind die dafür da, mich in meiner Labilität zu tragen. Das ist mein Bereich. Oder ich möchte am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Wollte ich immer schon. Und jetzt wisst ihr, wenn irgendwas Neues beschlossen wird, ich bin immer dagegen, weil das ist mein Charakter. Veränderungen finde ich doof, prinzipiell. Und das können wir jetzt nach allen Seiten hin ausweiten. Mir scheint wichtig, jede Facette unseres Charakters trägt Stärken und Schwächen in sich. Jeder Anteil meiner Persönlichkeit kann zur Gabe werden, zum Segen, zum Geschenk für meine Mitmenschen oder das genaue Gegenteil. Es kann mich zur puren Nervensäge machen, zum Fluch für mich und meine Umwelt. Nach meiner Überzeugung können wir mit jedem Charakterzug sündigen, an anderen schuldig werden oder das Evangelium verbreiten, die Gemeinde aufbauen, der Gesellschaft dienen. Und es lohnt sich zu fragen, wo liegt in meinem Charakter eine Gabe? Wo liegt eine Stärke, die zum Nutzen werden kann für andere? Ich merke das vielleicht gar nicht. Das ist mir so selbstverständlich, dass ich so sensibel bin, dass ich so viel fühle. Aber andere haben diese Fähigkeit nicht. Und du könntest denen diese Fähigkeit zur Verfügung stellen. Oder. Wir könnten das jetzt durchdeklinieren. Mir geht es nur darum zu sagen, kein Charakter ist schlecht. Keine Persönlichkeit ist richtig oder falsch. Aber wir sollten uns auch nicht einfach ausruhen. Jeder Typ hat seine eigenen Herausforderungen und auch Stärken. Und können wir uns umentscheiden? Kann sich ein Charakter ändern? Kann ein Martin aus seiner Haut? Kann ein Paulus aus seiner Haut? Und wir können jetzt alle Namen hier durchgehen. Gott sei Dank wird aus einem Paulus kein Barnabas. Gott sei Dank ist das so. Gleichzeitig aus dem Saulus kann ein Paulus werden. Und das ist doch toll, oder? Ja, Veränderung ist möglich, sonst könnte ich mir eigentlich auch die Predigt sparen. Können wir uns ganz vieles in der Gemeinde sparen. Schluss mit Appellen, da läuft einfach in uns ein Programm ab und jeder ist, wie er ist und damit müssen wir nun mal ein Leben lang klarkommen. Nein, das Evangelium sagt was anderes und interessanterweise auch die Wissenschaft. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass im Laufe des Lebens die Verträglichkeit, die Rücksichtnahme statistisch zunimmt. Ist das eine gute Nachricht? Aber nur statistisch. Werden wir verträglicher im Laufe unseres Lebens? Und wir werden auch nur statistisch zuverlässiger. Und die emotionale Stabilität vermehrt sich statistisch immerhin signifikant im Laufe des Lebens. Die Aufgeschlossenheit für Neues dagegen wird mit zunehmendem Alter schwächer, statistisch. Und nicht nur das Alter verändert was, auch die Orientierung an den Werten der Bibel. Der beständige Austausch mit anderen, das sich Gott hinhalten. Herr, ich möchte nicht so starr sein. Heiliger Geist, mach mein Herz weicher. Jesus, in deinem Namen springe ich jetzt mal über meinen Schatten. Lass mich wie Petrus auf dem Wasser gehen, auch wenn es mir unendlich schwerfällt. Das verändert was. Und das soll es auch. Veränderung ist möglich und auch nötig. Und doch bleiben wir unverwechselbar. Und doch sollen wir Ja sagen zu unserem Temperament, zu unserem So-Sein, denn Gott tut es auch. Er hat uns einen Charakter geschenkt, davon bin ich überzeugt. Der kann gereinigt werden, dem kann Jesus seinen Stempel aufdrücken, aber wir sollen nicht Paulus sein wollen und auch nicht Barnabas. Martin genügt, Elisabeth, Andrea, Wolfgang, Pauline, Clara, das genügt. Warum? Gott hat dich berufen. Er wollte, dass du lebst. Er wollte, dass du ihm vertraust. Und er hat, davon bin ich überzeugt, eine Idee davon, wie du ihm dienen kannst, so dass du selbst glücklich bist und dass es deinem Nächsten nützt. Gott hat etwas vor mit dir. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Amen.